Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. Das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ich glaub dir das. Mia hat mit 13 Shakespeare gelesen und findet, ihr könntet auch ruhig mal was nachschlagen.
Im Original.
Ich habe das im Original gelesen. Also
nicht, dass sie hier rumbraggen. Das bedeutet angeben.
Früher war mir das eher peinlich, weil das so nerdig ist. Also so, ich war ein sehr nerdiges Kind. Ich habe auch Sartre gelesen mit 13, 14.
Ja, ich habe auch.
Also ich habe es versucht. Nee, was ich eigentlich nur damit sagen wollte vorhin, war, dass es gibt so eine Tendenz, dass man Leuten nicht zutraut, dass sie mit irgendwelchen Begriffen, die sie nicht kennen, handeln, also dass sie damit umgehen können, dass sie irgendwie in irgendeinem Text auf einen Begriff stoßen, den sie nicht kennen und man ihnen sozusagen alles schon in so vorauseilendem Gehorsam hinterherträgt. Also dass man halt einfach keine komischen Begriffe oder neuen Begriffe verwendet, weil man denkt, naja, das verstehen die Leute dann ja nicht. Aber ich finde das halt so ein bisschen infantilisierend. Ich denke mir so, man kann die Begriffe ja einfach benutzen und dann, wenn das jemand interessiert, dann kann er ja dann weiter nachschlagen oder recherchieren oder so. Und genau, deswegen habe ich das vorhin gesagt, weil ich das halt auch so gemacht habe immer.
Ja, wir glauben da an euch.
Genau.
Aber ja, der Ausgangspunkt war, dass wir eigentlich der häufigste Kritikpunkt, der so kommt, ist, dass wir so viele Anglizismen verwenden. Immer noch auch, das sagen oft Leute. Oder so eine Hipster-Sprache.
Mhm.
Und was auch manchmal kommt, ist, dass wir ernste Themen zu lustig behandeln.
Echt?
Und dass das deswegen unseriös ist, ja.
Das kam als Kritik schon mal?
Ja, halt immer nur auf YouTube.
Ach ja, stimmt, du liest diese YouTube-Sachen, das mache ich immer nicht. YouTube, ich finde, ist ein feindseliger Ort. Rein.
Wir haben eine Integration, das wird automatisch, werden unsere Folgen auch bei YouTube einfach als Audio gepostet. Da, man sieht da nichts, also außer man kann halt was hören. Und ich frage mich immer, so wer das eigentlich genau ist, wer hört über YouTube Podcasts?
Ich finde immer, also ich finde schon, dass YouTube auch eine ganz eigene, das ist eine eigene Welt. Das sind keine normalen Social-Media-Nutzer, die auf YouTube immer rumhängen. Also Instagrammer und YouTuber, das sind einfach zwei Bässe, das sind zwei Spezies. Das haben nichts miteinander zu tun, glaube ich. Also, I don't know.
Und nee, ach, also, aber Wir kriegen auch sehr, sehr liebe Kommentare auf YouTube. Wir moderieren da halt nichts oder so und sind da nicht. Ich gucke da nur manchmal drauf.
Okay.
Ja.
Gut. Also wir
genau,
sind zu
also,
lustig
wir
und
zu viel Anglizismen.
Ja, das, ich kann das auch verstehen, ganz ehrlich. Also mich nervt das selber auch manchmal bei Leuten, wenn sie Anglizismen benutzen. Und ich weiß, dass ich das sehr viel mache und dass es auch mehr wird. Ich spüre das richtig. Und es liegt daran, dass ich halt einfach sehr viele englischsprachigen Content konsumiere. Also Bücher, Filme,
Content.
Serien.
Inhalte meinst du?
Inhalte, genau. Das war jetzt ein gutes Beispiel für etwas, was man easy ersetzen kann. Ne? Also Content, Inhalt, das ist easy ersetzbar mit einem Deutschen. Aber
einfach, ja.
Entschuldigung, siehst du, das ist ganz schrecklich. Aber es gibt halt auch Begriffe, die kann man, also es sind fairerweise weniger, fairerweise.
Oh Gott.
Gerechterweise. Ja, gerechterweise. Siehst du, da geht schon los. Das passt nicht so richtig. Niemand sagt gerechterweise. Das kapiert auch keiner. Fairerweise kapieren viel mehr Leute als gerechterweise.
Ja.
Jetzt so im Sprachfluss. Es gibt auch Begriffe, die lassen sich ins Deutsche nicht problemlos übersetzen. Also die lassen sich schon irgendwie so ein bisschen übersetzen, aber da geht dann immer sehr viel verloren. Zum Beispiel habe ich neulich versucht, Hustle zu übersetzen. Habe ich nicht geschafft. Habe ich wirklich nicht geschafft. Also es gibt Ansätze natürlich und Wortbedeutungen, aber es transportiert nicht das, was wirklich gemeint ist. Genau das gleiche mit wholesome. Habe ich auch versucht. Wholesome ging nicht. Das geht. Manche Wörter verlieren halt einfach so viel von ihrer Bedeutung in dieser Übersetzung, dass das, ja.
Ich habe auch jetzt am Wochenende gedacht, so, ich habe jetzt Bock, Memes zu machen. Ich steige jetzt ein in das Meme-Game und das sind kleine Bilder im Internet. Ich weiß nicht, muss ich doch alles erklären, was Memes sind. Und das ist, ich finde es schwierig, das auf Deutsch zu machen. Ich finde, für mich ist eigentlich die Memesprache ist Englisch, aber ich habe mich jetzt mal daran gewagt, die auf Deutsch zu schreiben. Und dann sowas zu schreiben, ich, wie ich warte auf etwas und dann kommt das Meme und nicht me waiting, was irgendwie kürzer ist.
Ja.
Ja. Noch so ein englisches Wort, um direkt mal einzusteigen. Ist Hanxiety.
Oh ja, ist ein schönes Wort, finde ich. Also eine lustige Wortneuschöpfung. Also was es letztendlich bedeutet, ist nicht so lustig, aber.
Setzt sich zusammen aus Hangover, also Kater, und Anxiety, also Angst. Also Anxiety ist ja eigentlich, ich finde, Angst und Anxiety sind auch nicht so ganz das Gleiche.
Das ist auch so ein Wort.
Anxiety ist eher so eine gestresste Angespanntheit, eine ängstliche Anspannung.
Ja, so eine innere Unruhe. Innere Unruhe und so eine Art, ja, es fühlt sich schon an wie Angst, wenn man so gestresst ist, aber es ist nicht wirklich Angst in dem Sinne, sondern eher so ein unruhiger Grundzustand. Hat oft auch was mit Sozialem zu tun.
Wobei halt Anxiety schon, wenn man das jetzt klinisch, also eine Anxiety Disorder, wäre auf Deutsch eine Angststörung.
Okay, ja.
Also theoretisch schon übersetzbar. War so, aber ja, Angst wirkt irgendwie klarer und größer.
Und es wirkt halt auch gebunden an etwas Konkretes. Ne?
Mhm.
Also eine Angst ist halt immer eine Angst vor etwas. Und Anxiety hat halt diesen Auslöser nicht. Also diesen natürlichen Auslöser. Wenn du Angst hast vor der Dunkelheit oder vor einem Tiger, der auf dich zuspringt, dann ist das ja auch völlig normal und legitim und ganz natürlich und universell. Bei der Anxiety ist es aber nicht so. Das ist halt dann eher
ein Zustand.
Ein Zustand, ja, genau.
Mhm.
Genau, und Anxiety ist eben der Kater, die Kater-Anxiety.
Der emotionale Kater.
Ja, der emotionale Kater, genau.
Der gestresste Grundzustand, den viele Menschen haben, wenn sie am Abend davor getrunken haben. Entzugssymptome nennt man das auch. Das nennt nur niemand so.
Ja, das wissen, glaube ich, auch einfach viele Leute nicht, ne, dass es ein Entzugssymptom ist.
Mhm.
Es wird sehr verniedlicht. Es wird sehr normalisiert, Anxiety.
Deswegen funktioniert auch Konterbier unter Umständen.
Richtig, habe ich gerade wieder erst einen Artikel gesehen in der SZ, glaube ich, war heute Morgen. Konterbier, ja oder nein, wie wirkt das wirklich, ist es eine gute Idee? Sind erwachsene Menschen, die sowas schreiben. Ja, viele Leute kennen auch nicht den engen Zusammenhang zwischen Trinken und Panikattacken.
Mhm.
Ich kenne super viele Leute, die in ihrer Adoleszenz Panikattacken hatten. So zwischen, sag ich mal, 18 und 25 war das in meinem Freundeskreis total weit verbreitet. Und meistens ging das gekoppelt mit Trinken, halt mit Rauschtrinken.
Diese Anspannung und die Müdigkeit auch am nächsten Tag. Es gibt auch so einen Effekt, dass man körperliche Symptome quasi falsch, in Anführungsstrichen, psychologisch deutet. Zum Beispiel Aufregung hat ähnliche körperliche Symptome wie Angst, dass man das quasi verwechseln kann. Also dass so ein erhöhter Herzschlag oder Schwitzen oder vielleicht so ein leichtes Zittern oder energiegeladen sein oder so, dass es manchmal so eine Fehlattribuierung gibt, die unbewusst abläuft. Und dass man deswegen automatisch denkt, wenn man quasi eigentlich aufgeregt ist, dass das halt auch schnell dann in Angst kippen kann. So. Mhm. Und dass die körperlichen Auswirkungen vom Trinken eben auch sowas nochmal extra verstärken können. So, dass man, weiß ich nicht, schwitzt oder auch diese leichte Übelkeit oder so. Und dass sich das dann halt psychologisch nochmal extra auswirkt.
Mhm.
Ja, eigentlich finde ich eins der schönsten Wörter der Nüchternheit ist ja die Pink Cloud, oder?
Ja.
Die pinken Wolken.
Ja. Ja,
das ist auch das Schönste. Also, nein, das ist natürlich nicht das Schönste, aber es ist schon am Anfang ziemlich, ziemlich toll, ja. Es war eine große,
wenn man das hat.
Gute Motivation für mich, ja, wenn man das hat. Ich würde sagen, so die Hälfte der Leute, die ich so über die Jahre getroffen habe, hatten das. Vielleicht auch ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja.
Anfangseuphorie, die Kontraste sind hochgedreht, alles fühlt sich so ganz direkt und ja, so unmittelbar an.
Und fühlt sich wie ein glücklicher Teenager.
Hm.
Wie so ein
frisch verliebt.
Frisch verliebter, glücklicher Teenager und gerade haben die Sommerferien angefangen. So der dritte Tag der Sommerferien so. Und man fährt so zum See mit so nackten Füßen und alles ist gut.
Ja, ich meine ganz so, kenn wenig Leute, bei denen das wirklich so rein und ungetrübt war wie bei dir. Also ich hatte auch eine Pink Cloud, auf jeden Fall.
Vielleicht also dramatisiere ich das auch total. Hör mir bloß nicht zu.
Wahrscheinlich, ja. Also ich hatte auf jeden Fall auch eine Pink Cloud. Ich hatte diese Euphorie. Ich hatte auch dieses Gefühl so, boah, jetzt kann mein Leben irgendwie losgehen und so. Und ich hatte aber auch sehr andere Zustände. Also dieses Pendeln zwischen auch, dass ich plötzlich total wütend war oder total traurig war, dass einfach diese Gefühle zurückkommen. Und das kann sich durchaus manchmal auch ganz schön abwechseln. Also ich habe auch die erste Phase sehr positiv in Erinnerung. Ich glaube aber auch, dass ich sie ein bisschen verkläre. Und was halt auch bei vielen Leuten der Fall ist, die eben trinken, um etwas anderes zu überdecken, also Traumata oder eine Depression oder so, dass es natürlich schon auch sein kann, dass man das dann erstmal noch am Anfang anfängt zu fühlen. So.
Mm.
Und das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass man damit dann umgeht und dass man das behandelt und dass man das therapieren kann und dass man das auch überwinden kann. Aber das wurden wir auch nochmal darauf hingewiesen jetzt auf Instagram und ich fand das einen wichtigen Hinweis zu sagen, dass es bloß weil diese Pink Cloud vielleicht ausbleibt und bloß weil es vielleicht am Anfang erstmal schwieriger wird, heißt es nicht, dass das schlecht ist, nüchtern zu sein. Und ich würde an der Stelle vielleicht unsere Folge zur Grey Cloud empfehlen, zur grauen Wolke, die eben genau das ist so, wenn sich das am Anfang alles sehr schwer und ja, irgendwie nutzlos oder so anfühlt. Das Gefühl, man ist nur am Wasser treten, es geht gar nicht vorwärts. Alle berichten von ihren mega krassen Glücksgefühlen und man selber ist, will sich eigentlich nur verkriechen und Pizza essen und einfach niemanden sehen. Das kann halt auch sein.
Ja, das stimmt, das kann auch sein. Aber ich glaube, ich verkläre auch meine Pink Cloud. Ich war damals, also ich war oft gefühllos einfach. Also ich habe ganz häufig auch Phasen gehabt, wo ich irgendwie mich überhaupt nicht irgendwie gefühlt habe. Und ich war sehr orientierungslos. Ich war sehr, sehr verwirrt einfach. Ich war sehr oft sehr verwirrt. Also was jetzt nicht unbedingt Grey Cloud ist, aber was auch nicht total Rauschen, Euphorie ist. Und im Nachhinein und bei all diesen Zuständen, also auch wenn es nicht um Pink Cloud geht, ich glaube, dass man all diese Zustände im Nachhinein verklärt, weil man sie auch erst im Nachhinein wirklich überblicken kann. Also während man da drin ist, würde man, also jetzt, ne, auch wenn es um zum Beispiel irgendwie Verliebtheit geht oder der Anfang von irgendwas anderem, so während man da drin ist, spürt man das nicht so klar und eindeutig, wie man das im Nachhinein tut.
Ich habe auch nicht, als ich kapituliert habe zum Beispiel, kann man letzte Folge mal hören, habe ich das nicht verstanden, was das ist.
Ich auch
nicht. Also ich saß da ja nicht neben mir und habe gesagt, ah ja, ich habe jetzt kapituliert.
Überhaupt,
ja.
Ich habe das erst Monate später verstanden, als mir das jemand erklärt hat. Tatsächlich.
Ja, Pink Cloud, Grey Cloud.
Ja, das sind so diese ganzen angenehmen lifestyleigen Wörter, Lifestyle-Sober-Wörter.
Ne? Mhm.
Also das sind die Worte, die sozusagen nicht in AA unbedingt Doch, Pink Cloud schon, aber es gibt so ein bisschen so eine, diese neue Nüchternheitsbewegung, wie ich sie immer nenne, die haben halt so ein bisschen ein paar eigene Vokabeln etabliert. Und das sind halt so die Lifestyle-Sober-Leute. Also die halt High-Bottom sind oder keine Rock-Bottom hatten und die irgendwie aus so, ja, aus Lifestyle-Gründen aufhören zu trinken und nicht aus Sucht- und Krankheits- und Abhängigkeitsgründen. Oder das zumindest ja, behaupten oder so framen oder so branden. Es ist halt auch viel Branding.
Und ich finde, das ist auch, also das klingt immer so ein bisschen abwertend, also die, so Lifestyle-Sober, so als ob die Leute es nicht ernst meinen oder so, ne? Und das ist natürlich auch wieder so ein Wort, wo vielleicht eben dann Leute sich denken, so, oh, ich bin gar nicht ernst zu nehmen mit meiner Nüchternheit oder so, weil es halt nicht so schlimm war. Das ist halt ein Problem, das hören wir auch oft, dass es Leute gibt, die sagen so, ja, okay, es war halt nicht so schlimm. Ich weiß aber nicht, wo ich damit hingehen soll. So, ich nehme das ernst, mir ist das wichtig, das war eine wichtige Entscheidung, das war auch ein großer Schritt für mich, so den Alkohol wirklich hinter mir zu lassen, aber ich war halt nie süchtig und ich weiß immer nicht, wohin mit mir. So. Mhm. Ja, und deswegen finde ich so Lifestyle-Sober, das sagt man so daher, so das finde ich auch manchmal ein bisschen schwierig, weil es eben Leuten das Gefühl geben kann, dass sie nicht damit ernst zu nehmen sind.
Ich weiß nicht, ich benutze das irgendwie nie so richtig, das Wort, weil es auch irgendwie völlig egal ist. Also diese Abgrenzungen sind irgendwie überflüssig und langweilig auch so ein bisschen. Voll. Weil es halt ein Spektrum ist und so. Aber Lifestyle-Sober, ich würde sagen, dass man das eigentlich nur auf andere anwendet, nie auf sich selbst. Ja. Und das macht das Wort ja sowieso auch schon verdächtig, ne?
Ja. Yeah.
Und ich finde, man wendet es an eher abfällig, weil man glaubt, dass die Leute aus niederen Motiven irgendwie aufgehört haben. Also, dass die halt nicht die richtigen Motive hatten. So, dass die halt, die falschen Gründe letztendlich, ne?
Ja, was sollen die falschen Gründe sein, mit dem Trinken aufzuhören?
Naja, Produktivität zum Beispiel. Bessere Haut.
Ach so, ja.
Besser aussehen. Selbstoptimierung. Ja, genau. Selbstoptimierung. Genau. Und das sind halt die Gründe, die abzulehnen sind, weil es gibt Leute, die haben richtige Probleme. Nämlich Abhängigkeit. So. Und wir machen das nicht für unsere Haut, sondern um unser Leben zu retten und so weiter.
Ja, stimmt ja auch. Also ich habe jetzt auch nicht aufgehört für meine Haut.
Nee, ich auch nicht.
Aber hat ihr auf jeden Fall auch nicht geschadet.
Ja, ich pralle ja auch immer mit meiner Haut. Zuerst mit Shakespeare, dann mit meiner Haut.
Ja. Ja, nee, also ich finde Lifestyle-Sober, ich finde es auch tatsächlich cool. Also, dass es eben einen Teil auch dieser Nüchternheitsbewegung gibt, der eben auch Bock hat auf Lifestyle. Und ich finde, nüchtern sein ist total elegant und das ist schön. Und das ist ja auch das so ein bisschen, was wir auch mit Soda Club von Anfang an auch wollten. Also, dass wir die Nüchternheit als etwas erzählen, was Leute wollen können.
Ja.
So.
Und nicht als Strafe.
Eben nicht die Strafe ist, sondern es ist eine Art zu leben. Und es gibt immer mehr, weiß ich nicht, auch alkoholfreie Alternativen. Oder ich finde es, wenn jetzt irgendwie so eine alkoholfreie Kultur und eine Szene entsteht in Deutschland, was glaube ich schon so, wo wir so ganz am Anfang stehen davon, das gibt irgendwie Events, die sich damit auseinandersetzen und wo auch eben nicht die Sucht dann im Zentrum steht, sondern halt das Leben. Und das ist auch das, was ich jetzt irgendwie auch mit meiner Selbstständigkeit ja auch will, ist das Leben ins Zentrum zu stellen und nicht die Krankheit. Die kann natürlich auch da sein, so, ne? Man sollte die, will die vielleicht auch gar nicht kleinreden, muss man auch gar nicht. Aber dass halt dieser andere Teil auch einfach schön ist. So. Und dass das auch schön aussehen darf. Und dass das pinke Wolken gibt.
Alles soll schön aussehen. Also ich meine, das ist halt auch immer so diese Schwierigkeit mit diesem Kapitalismus, ne? Also ich finde, so Branding-Design-Prinzipien anzuwenden auf alles, was man verkaufen oder unter die Leute bringen will, das ist immer gut. Also die Dinge gut aussehen lassen, von denen man viel hält, ist immer gut.
So, das ist auch Wertschätzung.
Genau. Aber es ist halt dann auch immer so ein bisschen gekoppelt an diese Idee der Kommerzialisierung und Kapitalisierung und Kommodifizierung und so. Und dann fängt das halt an, schwierig zu werden, wenn eben dann die Abhängigen oder die halt nicht so schick aussehen oder die AA oder irgendwie diese Stigma-Ecke, wenn es da plötzlich dann wieder zwei Lager gibt, nämlich die schicken Sober-Leute, die ja eigentlich gar nicht wirklich abhängig waren und die halt keine andere Wahl hatten und so. Und wenn dann wieder so eine Konkurrenz irgendwie aufgemacht wird, da wird es dann halt schwierig. Also für mich persönlich. Mhm. Geht mir dann auf den Geist. So.
Ja, wenn es diesen großen Bedarf gibt, sich abzugrenzen.
Vor den richtigen Alkis.
Ja, genau. Das Stigma. Man weiß es selber von sich, was hilfreich ist. Aber statt quasi sich vor die anderen mitzustellen und es für die anderen auch abzuweisen, verdichtet man es halt auf ein anderes Spektrum, auf die, die schon körperlich abhängig waren oder so, die ein richtiges Problem hatten. Ja, das tut uns, glaube ich, am Ende allen nicht gut.
Ja, ja, da möchte ich auch gerne entschieden gegensteuern. Ich finde das immer richtig problematisch, wenn die Leute das machen. Ich verstehe den Impuls, es ist halt Angst und Scham, aber das ist echt nicht gut, das muss man im Keim ersticken.
Dazu passend.
Ja.
Ist ja nicht, dass alle, die sich so bezeichnen, das auf diese Art frame. Es ist aber ja auch ein relativ neuer Begriff, und zwar der des Grauzonentrinkers oder der Grauzonentrinker. Und ich finde den Begriff eigentlich ziemlich gut, weil er deutlich macht, dass es ein Spektrum ist. Ja. Dass es diese Grenze, diese Linie nicht gibt, ab der es kein Zurück mehr gibt oder ab der man dann Alkoholiker ist. Und also, dass es diese scharfe Trennung, die gerne so konstruiert wird, die totaler Bums ist. Ja, dass es halt eine Grauzone ist, durch die jeder Mensch durchgeht. Auf dem Weg in die Hardcore-Abhängigkeit gehen wir alle durch eine Grauzone durch.
Genau, ja. Also jede trinkende Person ist in dieser Grauzone. Egal wie viel man trinkt, man ist immer in dieser Grauzone. Also wenn man regelmäßig Alkohol konsumiert, egal wie oft das ist, dass man eben immer weiter in die dunkle und dann irgendwann rote Zone kommt und dass es da eben keine klare Trennung gibt, dass da nirgendwo ein Zaun steht oder ein Schild, wo drauf steht, hier endet das lustige Fun-Trinken und hier beginnt die Abhängigkeit oder so, das gibt's halt nicht. Das finde ich auch gut, ein gutes Wort. Mm. Sober curious ist auch irgendwie so ein bisschen in diesem Bereich. Also Leute ohne Problem, die trotzdem halt nüchtern halt gut finden. Also als Lifestyle, das ist dann wieder so ein Lifestyle-Ding, ne? Dass man sich denkt so, eigentlich ist alles okay bei mir, aber vielleicht ist die Nüchternheit ja ein cooleres Leben so. Und vielleicht sollte ich das mal auschecken oder so. Was ja auch, also es ist halt ein total positiver Nebeneffekt von dieser Bewegung. So, dass auch Leute, die kein Problem haben, also die keinen Zwang haben, sozusagen sich damit auseinandersetzen, sich damit dann auseinandersetzen wollen, weil es halt gut ist.
Und das hilft am Ende ja uns allen auch wieder. Mhm. Also je einfacher es ist, in dieser Gesellschaft Sachen zu finden, wo Alkohol keine Rolle spielt oder wo man willkommen ist, wenn man nicht trinkt, das macht es am Ende uns allen leichter. So, also den Leuten, die aufgehört haben wegen einer Abhängigkeit, den Leuten, die aufgehört haben wegen anderen gesundheitlichen Sachen, die aufgehört haben aus Lifestyle-Gründen, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt 1000 gute Gründe. Ja, Entschuldigung, ich habe gerade noch mal kurz auf Instagram geguckt, was Leute noch so geschrieben haben und was wir thematisieren sollten für diese Folge. Und es ist einmal, da hat eine geschrieben, nur für heute und unsere Besessenheit mit Schlüsselanhängern.
Schlüsselanhänger.
Ja, es gibt ja
die Chips.
Wahrscheinlich die Chips bei AA oder irgendwie, die, ja, ja.
Das ist ein guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt.
Vielleicht hat es auch sowas damit zu tun, dass man früher seinen Schlüssel so oft verloren hat oder den von außen noch so in der Tür hat stecken lassen, weil man zu besoffen war, ihn beim Reingehen noch rauszuziehen und mit in die Wohnung zu nehmen, ist mir ein paar Mal passiert. Ja.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach ganz pures magisches Denken. Das ist einfach ein ganz kindliches magisches Denken, dass du halt irgendeine abstrakte Qualität oder ein Gefühl oder einen Lifestyle oder so an so ein Objekt halt hängst und das dann drin manifestierst und dem halt irgendwelche magischen Qualitäten zusprichst, die er auch, glaube ich, haben kann. Also ich glaube, das ist so ein Placebo. Ich glaube, das kann man schon, da kann man schon irgendwie auch drauf setzen. Also ich habe so eine Münze.
Ich habe auch eine von dir bekommen.
Stimmt, ich habe die meine.
Auch immer in meinem Portemonnaie.
Genau, ich habe meine auch immer im Portemonnaie. Ich hatte eine Einjahresmünze, die habe ich mir auf dem Meeting in Kreuzberg abgeholt nach einem Jahr mit einer Freundin zusammen, die auch ein Jahr hatte. Und die war mir schon wichtig. Ich habe die dann auch jahrelang immer mit mir rumgetragen. Und dann hatte ich neulich, also letztes Jahr ist ein Freund ein Jahr sober gewesen und dem habe ich die dann geschenkt. Weil ich hatte schon zu dem Zeitpunkt die 5-Jahres-Münze von dem Typen, der bei meinem ersten Meeting diese 5-Jahres-Münze bekommen hat. Und das war halt irgendwie so mega schön. Ich war halt mit einer neuen Person in dem ersten Meeting hat eben dieser Freund diese 5-Jahres-Münze bekommen. Und dann war ich 5 Jahre später oder ein bisschen mehr als 5 Jahre später mit einer neuen, die das erste Mal zur AA gegangen ist, bei genau diesem Meeting und habe halt dem Freund dann erzählt, dass mein erstes Meeting, dass er da diese Münze bekommen hat und der hat das erste, was er gemacht hat, war halt, er hat diese Münze rausgenommen und meinte, es ist jetzt deine so. Und dann, das war richtig schön. Und dann habe ich zu der Neuen gesagt, dass ich die jetzt halt aufbewahre für sie dann in 5 Jahren. Oh. Und die kriegt sie dann in 4. Also sie hat jetzt schon ein Jahr.
Mhm. Ah, das ist toll.
Und das ist echt.
Subversaries.
Ja, ja.
Auch so ein Wort.
Ja, Soberversary, genau. Ja. Ja. Für viele wichtiger als ihr biologischer Geburtstag. Ja. Für völlig verständlicherweise.
Ich habe auch überlegt, ob ich ein Angebot mache, Soberversary feiern, eine vergünstigte Coaching-Session, wo wir einfach ein bisschen Zeit haben, das zu feiern. Ich glaube, da habe ich richtig Bock drauf. Mhm. Einfach mit Leuten irgendwie gucken, ja, was war im letzten Jahr, wo kommst du her, das gemeinsam zu feiern und dann ins nächste Jahr zu starten, zum Soberversary. Ja. Da habe ich richtig Bock.
Das ist cool.
Ich glaube, das macht allen gute Laune, allen Beteiligten. Ja. Ja.
Was war das erste nochmal?
Nur für heute.
Nur für heute, ja.
Eigentlich ein bisschen selbsterklärend, ne?
Ja, man muss sich...
Gute 24 Stunden wünscht man sich. Auch gerne mal nach dem Meeting das abgekürzt G24H. Das erste Mal, als ich das gelesen habe, war ich sehr verwirrt.
Ja, stimmt. Stimmt. Das machen halt vor allem die Älteren,
ja.
Die Veteraninnen. Ja, für mich hat das nie was getan. Ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt im Podcast, glaube ich. Also diese 24-Stunden-Sache oder nur für heute so, das hat bei mir nicht gegriffen. Ich fand das nicht, also weil ich halt nicht gewhite-knuckled habe. Also ich musste mich da nicht durchkämpfen. Ich wollte halt vom Tag 1 an forever sober sein. Das wollte ich halt und deswegen brauchte ich dieses. Ich fand es nicht schwer. Ich fand es nicht mehr schwer, nicht zu trinken, sondern ich fand es nur noch geil. Und das ist natürlich ein totales Privileg und einfach ein Glück und so, was viele Leute nicht haben. Aber ich hatte das, ich weiß, hätte ich mich durchhangeln müssen, dann hätte ich das nicht geschafft, weil ich dafür zu wenig Disziplin habe, tatsächlich.
Ich glaube, dass für mich auch wieder eine Mischung ist. Also, dass mir das nur für heute, nur für jetzt in Situationen punktuell geholfen hat. Also ich habe auch sehr schnell dieses Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt und bitte lass es für immer sein. Und dann gab es halt Momente, in denen es schwierig war. Und dann hat das eben geholfen zu sagen, okay, weißt du was, ich muss jetzt nicht über morgen nachdenken, ich muss jetzt nicht über nächste Woche nachdenken. Ich denke jetzt erstmal über heute nach, so, oder über die nächste Stunde. Und ich denke jetzt erstmal nur über jetzt nach. Und jetzt gerade geht es so. Und jetzt gerade passiert nichts Schlimmes. Und jetzt gerade trinke ich nicht und ist alles okay. Und ich glaube, dass es irgendwann, ja, sich halt ein bisschen verschiebt, ne? Dass wenn du am Anfang kämpfst, ist nur für heute richtig, richtig gut. Und dann irgendwann denkt man natürlich auch über morgen nach, so. Das lässt sich ja nicht vermeiden, aber dass man trotzdem in Stresssituationen oder in Situationen, die schwierig sind oder triggernd sind, darauf zurückgreifen kann und sagen kann, so, okay, ich muss nicht wissen, was nächste Woche ist. Und ich finde auch, das hilft auch bei der Kapitulation, wenn man, keine Ahnung, in einem halben Jahr ist die Familienfeier oder die Hochzeit vom besten Kumpel und man weiß, man denkt so, oh, vielleicht will ich da ja doch trinken oder so. Und wie wird denn das? Dass man sich denkt, nee, da muss ich jetzt gerade, muss ich da nicht drüber nachdenken. Jetzt gerade muss ich nur über heute nachdenken. Und das ist schon hilfreich einfach, dass man nicht versucht, Probleme, die noch gar nicht da sind, im Kopf in der Zukunft zu lösen.
Ja, 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 genau. Ja, also Sachen auf morgen verschieben, das mache ich tatsächlich regelmäßig. Also das habe ich oft gemacht mit, in meiner letzten Trennung war ich sehr viel wütend und ich wollte gerne oft wütende Nachrichten schreiben und habe die dann immer auf morgen verschoben. Ich habe mir immer gedacht so, ich habe ja die Nachricht, kann ich auch morgen schicken und dann morgen will man es halt nicht mehr. Und das ist jedes Mal gut. Und so kann man das ja auch machen mit allen anderen Sachen. Also ich kenne auch Leute, die gesagt haben, also die halt gekämpft haben und gesagt haben, so, ich trinke heute nicht, morgen kann ich dann. Morgen trinke ich. Morgen, also heute nicht, aber morgen kann ich dann richtig durchdrehen. Und das kann helfen.
Ja. Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ich glaube, was auch dazu passt, zu dem nur für heute, und ich finde das ein schönes Konzept, den Raum zwischen Reiz und Reaktion, ist auch so ein Konzept, das ist jetzt nicht AA, das ist von Viktor Frankl, einem Therapeuten, der viel mit Suizidgefährdeten gearbeitet hat und der im KZ war und das überlebt hat und darüber ein Buch geschrieben hat, trotzdem Ja zum Leben sagen heißt das, und hat eine Form der Therapie entwickelt, die sich darauf konzentriert, quasi Sinn herzustellen, also den Sinn für das Leben, dem eigenen Leben einen Sinn zu geben. Logotherapie heißt das. Und der hat eben so ein sehr berühmtes Zitat, und das ist, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Und das finde ich eine schöne Art, darüber nachzudenken, dass wir eben nicht sofort auf jeden Reiz, auf jeden Impuls direkt reagieren müssen, dass wir nicht jedem Trigger in den Abgrund hinterher springen müssen, sondern dass es halt diesen Raum gibt, in dem wir uns entscheiden können noch. Und dass es ein Raum ist, den kann man üben und den kann man auch gestalten. Und diese,
und vergrößern.
Diese 2 Zentimeter, und die kann man vergrößern.
Voll.
Ja. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr nützliches Konzept.
Total, und das ist einfach richtig Trainingssache, ne? Das ist so cool, dass man merkt, also man merkt, oder ich habe das gemerkt, ich habe das total gemerkt, wie ich da immer besser drin geworden bin, diesen Raum zu vergrößern. Das ist wie ein Muskeltrainieren.
Mhm.
Und bei mir, ich habe das sehr viel mit Schreiben gemacht, weil Schreiben hat einen ganz ähnlichen Effekt, also weil es halt Distanz herstellt. Wenn man über sein Leben schreibt, über das, was einem passiert ist, dann passiert das ganz automatisch. Du schreibst was auf und bist halt in dem Moment eben der Erzähler, die Erzählerin. Und dadurch bist du halt irgendwie so ein bisschen wie Gott, so allmächtig. Und du hast halt eine Kreation, diesen Text oder diese Gedanken auf der Seite und kannst da drüber schweben, davon Abstand halten und das halt betrachten aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Das ist etwas, das passiert, das ist wie so eine psychologische Versuchsanordnung, die immer dann passiert, wenn man über irgendwelche Sachen schreibt, Tagebuch schreibt, keine Ahnung. Und das hat bei mir wirklich, also das wäre, glaube ich, mein Hauptwerkzeug für alles, so. Weil dieser Raum, den kann ich dann wirklich, indem ich schreibe, nach Belieben öffnen. So. Und da drin kann man sich dann bewegen und atmen und frei sein und sicher sein. Und das ist ganz erstaunlich, was da passiert. Mhm. So. Und was ich auch gerne zitiere, ist, was mal jemand in einem Meeting gesagt hat, ein Freund von mir, der meinte irgendwie so, Gefühle dauern 2 Minuten, alles, was danach kommt, ist eine Haltung. Das finde ich auch immer wieder sehr gut. Weil das stimmt tatsächlich, ein Gefühl ist halt erstmal nur eine Information, die man hat und mit der man halt beliebig viele Sachen, unterschiedliche Sachen anstellen kann. Und man muss da nicht drauf reagieren, man muss nicht auf eine bestimmte Weise drauf reagieren. Und wenn man dann, ne, wenn man Gefühle zu einem Lifestyle macht sozusagen, dann sind sie halt keine Gefühle mehr. Also wenn man die ganze Zeit wütend handelt zum Beispiel oder aggressiv ist oder so, das ist dann kein Gefühl mehr, sondern das ist halt eine Einstellungssache. Was haben wir denn noch? Den Film zu Ende gucken. If in doubt, play it out, sagt man auf Englisch.
Reimt sich sogar.
Ja, ja.
Wahnsinn.
Natürlich.
Ja.
Hast du das gemacht?
Ich habe das gemacht, ja, ja. Also das ist ja letztendlich auch wieder Vogelperspektive, ne? Mhm. Und das ist total hilfreich. Das rauszoomen und sich überlegen, was ist denn dann? Weil im, ich sag mal, süchtigen Modus oder im ich will das jetzt, denkt man ja nicht weiter. Man denkt ja immer nur so, okay, dann habe ich das. Und dann ist da Erleichterung. Und dann muss ich das, was ich jetzt gerade habe, nicht mehr haben. Dann muss ich das nicht mehr fühlen. Dann muss ich hier nicht mehr sein. Dann kann ich weg und so. Und das ist jetzt mein Anker und ich will das jetzt. Aber ja, und dann. Und dieses und dann fand ich unfassbar hilfreich.
Mhm.
Selbst wenn es, okay, und dann, ja, dann trinke ich. Okay, und dann, ja, dann habe ich getrunken. Und ich habe getrunken ist was ganz anderes als ich will trinken oder ich trinke, sondern ich habe getrunken. Und wie bewerte ich das dann für mich? Was muss ich dann machen? Für mich sowas wie, gut, ich hätte, scheiße, ich habe schon einen Sober-Podcast. Fuck.
Ja.
Oder ich muss das jetzt irgendwie Leuten erzählen oder ich muss dann die Flaschen wegbringen oder ich muss mir morgen wieder begegnen. Ich muss morgen wieder in den Spiegel gucken.
Kater, mit Kater.
Einen Kater haben. Und das Problem, was ich jetzt habe, ist garantiert morgen schlimmer dadurch.
Ja, genau, weil ich mir auch noch meinen Schlaf ruiniere, den ich so dringend brauche.
Dazu kommt dann die Scham, der Ärger, auf Null setzen.
So, ach, schlechte Haut.
Reue,
Schwitzen,
Depression,
Durchfall.
Das ist wirklich furchtbar. Kater ist das Allerschlimmste. Das ist so zum, also wirklich, ich habe in letzter Zeit, ich habe mal neulich, ich weiß gar nicht mehr warum, irgendjemand war ich bin nach Berlin zurückgekommen. Ich bin nach Berlin zurückgekommen, beim Hauptbahnhof am 4., ich glaube 3. oder 4. Januar. Und da neben mir an der Tramhaltestelle stand eine Frau, die hat eine Sprachnachricht gemacht und hat erzählt, wie verkatert sie ist und wie verkatert ihr Freund ist und dass sie wegen dieses Katers, den die irgendwie offenbar die ganze Familie hatte, nichts machen konnten und auch nicht antworten konnten auf irgendwelche Nachrichten. Und ich dachte mir so, oh krass, ich kann es gar nicht mehr fühlen. Also ich weiß, es war schlimm. Ich weiß, ich habe es mehr gehasst als alles andere, was ich kannte an Zuständen. Ich hab's nicht mehr in meinen, also ich glaube, man sagt ja so, nach 7 Jahren erneuern sich die Zellen einmal komplett vom Körper. Mhm. Und bei mir sind es ja jetzt bald 7 Jahre. Und ich habe wahrscheinlich einfach die Erinnerung an Kater aus jeder meiner Zellen mittlerweile gelöscht. Deswegen kann ich da keine physische Erinnerung mehr dran herstellen. Ich weiß nur noch intellektuell, dass es schlimm war. Aber ich habe es halt nicht mehr so, ich spüre nicht mehr die Erinnerung daran. Was ich manchmal ein bisschen schade finde, weil es war wirklich absolut grauenhaft und eine total gute Methode, das Trinken sein zu lassen. So.
Ich kann es sehr empfehlen, sich eine Pilzvergiftung zuzuziehen. Oder auch andere Lebensmittelvergiftungen.
Nice. Ja,
hatte ich im Sommer.
Bisschen verdorbener Fisch, Baby.
Ja, ja. Es fühlt sich, also ich hatte, es nannte sich eine, so, es war eine sogenannte unechte Pilzvergiftung.
Das ist so irre.
Die Pilze an sich waren essbar, aber sie waren nicht gut genug durchgebraten auf dem Grill. Und ich habe einfach die Nacht gekotzt und hatte Durchfall und so. Und es ging mir sehr schlecht.
Ja.
Es war ein gewisser Moment von Frieden auch da, dass ich einfach wusste, so, ich muss einfach nur meinen Körper machen lassen.
Mm.
Der wird das, der regelt das. Ich muss mir keine Sorgen machen. Nur für heute, nur für jetzt. Ich muss einfach nur mich auch kapitulieren. Habe ich alles. Alles konnte ich anwenden in dem Moment. Wirklich. Das war wirklich hilfreich.
Ja.
Dass ich dachte, okay, ich kapituliere jetzt.
Ich bin nicht das
ich
Gefühl.
Ich akzeptiere das. Genau. In einem geschwächten Körperleben, schlechte Gedanken. Mhm. Ich muss die nicht glauben. Ich muss mich jetzt auch nicht ärgern, dass ich das gestern nicht irgendwie besser gesehen oder auf dem Schirm gehabt habe. Das hilft alles nicht dafür, was jetzt zu tun ist. Und das, was jetzt zu tun ist, ist, mich dem zu ergeben und zu schlafen. Und dann am nächsten Tag, ja, es war auf eine komische Art und Weise, war es eine schöne Erfahrung.
Mikas Empfehlung, und, holt euch eine Pilzvergiftung.
Ja, also ich meine, das ist natürlich keine Empfehlung. Ne? Leute, macht das nicht. Bratet eure selbstgepflückten Pilze durch und esst keine Pilze, die ihr irgendwo findet. Und ne, so. Aber wenn ihr es doch mal. Naja, und dann hatte ich aber auf jeden Fall am nächsten Tag, habe ich mich total verkatert gefühlt. Das waren halt die Reste einer Lebensmittelvergiftung. Mhm. Ich hatte einen total trockenen Mund, mir war flau im Magen, ich habe irgendwie an komischen Stellen im Gesicht geschwitzt und wusste nicht warum. Dabei war mir irgendwie ein bisschen kalt und habe mich zittrig gefühlt und hatte dann abends einfach richtig Bock auf Döner. So. Und ich dachte, ja, boah.
So war das immer. Also
so
dauernd.
So war das.
Andauernd.
Ich habe, ja, andauernd. Und nee.
Nee.
Wir haben noch zum Thema Film zu Ende schauen, Trigger und so, haben wir noch auch auf Instagram den trockenen Rückfall als Begriff geschickt bekommen.
Ja, wie soll das gehen? Ich habe das mal in so einem Slam-Meeting gehört. Da hat einer erzählt, sie ist irgendwie rückfällig geworden mit irgendeinem Typen, aber ohne mit ihm zu schlafen. Und ich habe mir da wochenlang drüber Gedanken gemacht, was das heißt. Ich weiß es immer noch nicht, keine Ahnung.
Also ich würde sagen, ich bin ja jetzt keine Expertin, was damit gemeint ist. Ist, in alte Verhaltensweisen zu rutschen oder Trigger aufzusuchen, Situationen aufzusuchen, von denen man weiß, dass sie triggernd sind oder dass sie irgendwie halt schon an der Grenze eben liegen, zum tatsächlich das dann machen, zum Beispiel tatsächlich zu trinken, also in die Stammkneipe zu gehen, so, in der man jetzt lange nicht mehr war und man flirtet so mit der Gefahr. Und ich hatte so eine ähnliche Situation vielleicht mit Rauchen, dass ich dachte, ja, ich gehe einfach erstmal nur in den Kiosk. Und dann
nur mal so,
ja,
um
ich
da
muss mir
abzuhängen.
Und ich muss mir ja keine, ich kann mir ja Zigaretten kaufen, muss mir ja nicht meinen Tabak kaufen. Warum auch? Also bescheuerte Sachen, die man dann denkt, dass man sich so denkt, so, ja, und wenn ich jetzt nur das mache oder ich habe ja gar kein Feuerzeug oder also so völlig idiotische Sachen, die man sich dann so überlegt. Und ich habe dann geraucht, ich habe dann wieder auch ein Dreivierteljahr lang oder so geraucht und habe mega drunter gelitten, war richtig scheiße.
Mm.
Und das hat aber so angefangen.
Ich habe das mit Männern gemacht, fällt mir gerade auf.
Ja.
Ich habe das wirklich mit Männern gemacht. Ich habe ganz am Anfang von meiner Nüchternheit hatte ich so einen toxischen Typen am Start. Also ich hatte den nicht, ich kannte den halt und habe halt, ich wusste halt ganz genau, das ist Kryptonit für
Man
mich.
Man hat sie nie.
Ja genau, kann sie nicht haben. Das ist der Witz
daran.
That's
the point.
Nein, aber selbst wenn man sie hätte, also was auch immer das bedeutet, würde man leiden. Aber egal. Und ich habe mir da halt damals erzählt, so, naja, ich mache ja nicht mit dem rum. Es gab tatsächlich literally eine Situation, wo wir irgendwie auf der Straße standen, glaube ich, irgendwie uns verabschiedet haben und so. Und wir waren halt so, es war ganz haarscharf am Rummachen. Also es war so Mundwinkel berühren sich und so. Und ich habe es aber nicht gemacht. Ich habe das dann abgebrochen sozusagen und habe mich deswegen total schlau gefühlt. Weil ich dachte, naja, also der kann mir ja nichts tun, solange ich nicht mit dem rummache. Das ist ein Fehler.
Ja, so genauso wie einfach mal so in den Kiosk zu gehen, nur mal so, um zu gucken.
Ja, ja. Nee, und vor allem nicht, weil, also das hat bei mir nie dazu geführt, dass ich wirklich mit dem rumgemacht hätte. Das war gar nicht der Punkt. Ich habe auch nie mit dem rumgemacht. Aber das Ding ist, der Film, der im Kopf abgelaufen ist, hat die gleichen Effekte gehabt, wie als wenn ich mit ihm rumgemacht hätte. So.
Mhm.
Das ist halt das Ding. Also.
Ja, es ist vielleicht so vergleichbar wie mit einem emotionalen Seitensprung. Also Seitensprung ist so ein komisches Wort. Also so, wenn man in einer Beziehung, in einer ausgemacht monogamen Zweierbeziehung ist und mit einer anderen Person so viel schreibt. Vielleicht ein bisschen mehr, als man eigentlich das Gefühl hat, dass es okay wäre.
Mhm.
Und es mit so einem Gefühl macht, eigentlich ist es nicht so ganz in Ordnung und man sollte es auch der anderen Person nicht sagen, aber es passiert ja nicht mehr. So, es ist ja total unschuldig. Und je häufiger man sich das sagt, dass es ja total unschuldig ist, desto weniger unschuldig wird es. Und ich glaube so in der Art, das sind so vorbereitende Sachen für mehr unter Umständen.
Ja. Ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum so viele AAs oder auch nicht AAs sagen, man soll kein alkoholfreies Bier trinken. Ne? Das ist wahrscheinlich so eine Form davon. Weil so Bierimitat, wenn das halt ein Imitat sein soll, dann irgendwann zum richtigen Bier führt oder so, I guess.
Was halt, glaube ich, auch Quatsch ist.
Also für mich ist es Quatsch, das weiß ich. Ja. Also ich kann tatsächlich ganz gut alkoholfreies Bier trinken und das macht nichts mit mir. Aber wenn man das eben mit diesem Hintergedanken macht, dass es einen irgendwie erinnert und dass man es deswegen schön findet oder so.
Also ich glaube auch, alkoholfreies Bier macht nicht wirklich was mit mir. Ich will es aber auch nicht.
Hm.
Also ich habe an Silvester so wirklich einen Schluck bei jemandem mitgetrunken, weil ich so dachte, das interessiert mich so.
Mhm.
Und dachte dann so, ja, macht weder das eine noch das andere mit mir. Was halt bei mir ein Ding ist, wenn ich alkoholfreien Wein, also Weißwein vor allem, rieche oder ich habe auch mal einen Schluck probiert, da merke ich, da reagiert mein Körper.
Mhm.
Und das ist also das letzte Mal, ich hatte einmal einen Schluck probiert, das ist schon eine ganze Weile her und dachte so, ja, nee, mache ich nicht. Dann war ich neulich irgendwo, wo es eben auch welchen gab und ich habe halt nur mal dran gerochen. Und ich habe sofort gemerkt, nein.
Ja, mit Wein habe ich das tatsächlich auch. Also wenn er gut gemacht ist, im Sinne von halt ähnlich am Original, dann mache ich das nicht. Das finde ich auch. Da reagiert mein Körper auch tatsächlich. Aber bei Bier und Sekt komischerweise nicht. Ich weiß nicht warum.
Sekt geht bei mir auch tatsächlich, ja.
Ja.
Alkoholfreier Sekt geht total gut.
Ja, ist komisch. Echt komisch.
Wirklich komisch, ja. Weißt du, was Pause ist?
Du hast das mal erklärt. In der Craving-Folge, die wir im letzten Winter, glaube ich, gemacht haben, ne?
Letzter Januar, glaube ich, war das.
Genau.
Kann man gut hören.
Ja, kann man sehr gut hören. Gut.
Genau, ich erkläre es aber gerne auch nochmal. PAWS, P-A-W-S, steht für Post-Acute Withdrawal Syndrome, also das nicht mehr akute Entzugssyndrom. Also das sind Entzugserscheinungen, die auftauchen, die auch wenn eigentlich der Alkoholentzug längst durch ist. Also für mich war das so, nach so einem halben Jahr oder so hatte ich so eine Phase, wo ich auch schlecht geschlafen habe, wo ich sehr wütend war, wo Gefühle aufkamen, wo ich auch Suchtdruck nochmal hatte. Und da war ich so ein bisschen von überwältigt oder überrascht einfach, dass das jetzt nochmal kommt, weil ich so dachte, das ist eigentlich durch, was ist da los? Und das ist jetzt nicht wissenschaftlich gefestigt oder so, ne? Also es gibt jetzt nicht ich kenne jetzt auch keine Studie dazu, aber es ist eben was, was Menschen berichten und was einen natürlich auch so ein bisschen aus den Socken hauen kann, wenn man da total unvorbereitet ist und sich denkt so, ja, ist ja jetzt alles gut und dann kommt das und dann fängt man vielleicht an, das in Frage zu stellen, die Nüchternheit, weil man so denkt so, ja, aber wieso ist das denn jetzt noch schwer? Es sollte ja nicht mehr schwer sein. Und ja, ich kann gar nicht genau sagen, wodurch das ausgelöst wird.
Leben.
Das kann natürlich durchs Leben wahrscheinlich, ja, dass man auf Situationen trifft, die früher auch Auslöser zum Trinken waren und die man vielleicht, die einem in dem ersten halben Jahr noch gar nicht so begegnet sind. Ja, oder auch, dass sich so eine gewisse Gewöhnlichkeit einstellt, wenn so das erste High so ein bisschen abgeflacht ist und die Begeisterung über die Nüchternheit und jetzt so langsam der Alltag einkehrt. Das kann natürlich auch sein.
Mhm.
Genau, das ist Pause. Niedliches Wort für etwas, was sehr unschön ist.
Ja, Tatzen. Tatzen heißt ja, das ja, doch, oder? Pause.
Mhm.
Kleine Tatzen.
Okay, das nächste ist Doing the Geographical.
Ja, ich liebe das.
Einen geografischen machen.
Den geografischen machen, ja.
Ja, das ist richtig super. Das ist richtig lustig. Ja. Das habe ich nie gemacht. Aber ich kenne Leute, die haben das exzessiv gemacht. Mhm. Joe zum Beispiel, die hat das, die ist wie die war in allen Ländern dieser Erde.
um vor sich selbst zu fliehen.
Ja.
Ja, ja, habe ich auch gemacht.
Das stimmt, in Irland.
Also weg, umziehen, in der Hoffnung, dass sich dann die Probleme erledigen.
Mhm.
It does not work.
It doesn't work, nee, das tut es nicht. Aber ich finde, das ist ein sehr nachvollziehbarer Impuls, weil ja tatsächlich auch Räume und Orte eine krasse Energie haben können.
Mhm.
Und das ist schon so, dass unser Umfeld im Sinne von das, was uns sinnlich umgibt, uns ja schon sehr, also zumindest kurzfristig sehr doll beeinflusst. So, dass man eben, wenn man irgendwie, weiß nicht, einen schönen Blick hat oder einen großen Raum oder ein großes leeres Zimmer oder so, dass man da sich dann natürlich anders fühlt, als wenn man in einem dunklen, vollgestellten, staubigen Raum ist oder so. Und dass auch neue Länder oder einfach ein radikaler Ortswechsel kurzfristig das Lebensgefühl und die Energie uns so stark pushen können oder auf eine bestimmte Art beeinflussen können. Aber wenn man halt so eine richtige Addiction hat, dann kann man sicher sein, dass sie stärker ist, langfristig.
Ja, vor allem wenn man nichts, also es kann ja was sein, was unterstützend wirkt, wenn man sich diesem Problem widmet. So, weil man eben bestimmten Triggern im Alltag oder so, die sind da gerade nicht. Deswegen macht es ja vielleicht auch Sinn, in eine Klinik zu gehen. So, ich war im Urlaub, als ich kapituliert habe. So, das ist, glaube ich, auch kein Zufall.
Mhm.
Und dass es natürlich dann schwieriger ist, wenn man wieder zurückkommt in seinen Alltag und an den ganzen alten Läden vorbeigeht, an den weiß, wo welcher Wein in welchem Weinregal steht, wo welche Kassiererin wann arbeitet, keine Ahnung, welcher Kioskbesitzer, bei wem man gestern sein Bier gekauft hat und so, dass man jetzt zu wem anders geht. Dass diese ganzen Sachen wegfallen, das ist natürlich hilfreich, aber es reicht halt nicht. Und das ist, glaube ich, das Ding, ne? Doing the Geographical ist halt zu glauben, dass es sich nur durch den Umzug, nur durch den Ortswechsel erledigt. Dass der Kampf, dass der Struggle, den man hat, nur was mit dem Ort zu tun hat und nicht mit einem selbst. Und das stimmt halt nicht.
Right, man nimmt den Kampf immer mit.
Ja.
Okay, das letzte Ding ist Terminally Unique. Was ist da die deutsche Übersetzung für?
Ich habe da lange drüber nachgedacht und mir folgende Übersetzung überlegt. Mhm. Einzigartigkeit im Endstadium.
Ah ja. Mhm. Wie, was ist das?
Das ist, wenn man der Meinung ist, dass die Probleme, die man hat, so besonders sind und man so alleine ist mit all den Dingen, die man hat und dass so eine spezielle Situation vorliegt bei einem, dass es keine Möglichkeit gibt, dass andere einen verstehen oder dass irgendein Hilfsangebot gibt, was einem helfen kann, sondern man ist so eine einzigartige, traurige Schneeflocke, dass keinerlei Verbindung möglich ist und keine Hilfe und keine Gemeinschaft und man ist einfach dazu verdammt, sein Märtyrer-Dasein zu fristen und sich seinen Problemen nicht zu stellen, weil einen niemand versteht.
Ja, alle konventionellen Behandlungsmethoden sind wirkungslos.
Das ist niemand.
Niemand hat das jemals. Alle Ärzte dieser Welt. Niemand kann sich das erklären. Ja, das ist auch ein schönes Symptom. Also wenn jemand das hat, dieses...
Kannst du nicht viel machen.
dann ist das auch wirklich ein ganz eindeutiges Zeichen, dass da was ganz doll falsch ist.
Ja, auch die Beziehung, die man zum Alkohol hat, die ist irgendwie, da ist was dran, was ganz anders ist als bei den anderen. Mhm. Vielleicht ist es nicht so wie bei den ganz Normaltrinkern, aber es ist auch nicht so wie bei den richtigen Alkoholikern. Mhm. So, sondern man ist irgendwie, man hat so einen besonderen Zwischenweg, den niemand jemals vorher beschritten hat. Mhm. Was hilft dagegen?
Kapitulation, wo wir wieder beim ersten Wort wären, was wir eben besprochen haben, glaube ich. Kapitulation hilft. Ja, das, ich weiß nicht, ob da, man kann da Leute nicht reinreden. Also das letzte Mal habe ich das versucht mit meinem Ex-Freund, der wirklich auch buchstäblich zu mir gesagt hat. Also weil irgendwie, es ging da drum, Arbeitssucht, Workaholismus und Wegrennen und so weiter, was ganz offensichtlich, was er gemacht hat phasenweise. Und er hat zu mir gesagt, nein, ich bin, glaube ich, ein bisschen komplexer. Mhm. Und da kannst du halt nichts sagen. So, also du kannst halt zu den Leuten nicht sagen, nein, du bist nicht komplex. Also weil sie sind ja komplex. Also ist ja nicht so, ja, ne, jeder Mensch ist komplex. Klar. Aber trotzdem, wir sind halt auch gleicher als, also wir sind eher gleicher als unterschiedlicher. Ne? Also ich glaube, dass wir so ungefähr 99% gleich sind als Menschen, als Menschenaffen, Säugetiere. Und ungefähr 1%, also wir unterscheiden uns halt in sehr oberflächlichen Details voneinander, die auch sehr interessant sein können. Aber die Grundmasse ist halt, sorry, sind wir halt normallos, alle gleich. Also wenn einer mal ein Buch geschrieben hat über das Issue, was wir haben, dann ist es auch relativ wahrscheinlich, dass da die konventionellen Behandlungsmethoden und Lösungsansätze durchaus helfen können. So.
Naja, ich meine, sich mit Komplexität rauszureden, ist ja auch ein Weg, um halt keinen Ansatzpunkt finden zu müssen. Ja. Also das zum Beispiel, wenn es um Alkoholkonsum geht, dann zu sagen, ja gut, das ist halt komplex. Letztendlich, was man damit meint, ist, naja, es würde ja gar nichts bringen, aufzuhören zu trinken. Und das stimmt halt nicht. Also es bringt immer was. Letztendlich, du versuchst, möglichst viele Probleme und Umstände der anderen Person zu präsentieren, dass es gar nicht erst, oder auch dir selbst zu präsentieren, dass es gar keinen Ansatzpunkt gibt, ne? Dass du gar nicht den Faden findest, an dem du ziehen kannst, weil alles bedingt sich gegenseitig. Das Trauma bedingt die Sucht und die Sucht bedingt das Trauma und den Alltag und die Beziehungsprobleme und man trinkt wegen der Beziehung und die Arbeit ist scheiße wegen der Sucht, aber die Sucht ist auch wegen der Arbeit und so. Und es gibt gar nicht diesen Ansatzpunkt.
Mhm. Es ist unlösbar. Ein unlösbares Knäuel.
Ja. Und dafür finde ich diesen Sinnspruch sehr schön. Er sagt, manche Leute haben für jedes Problem eine Lösung und manche haben für jede Lösung ein Problem. Und da ist auch so ein bisschen was dran. Es gäbe Lösungen, aber man wirft noch mehr Probleme drauf, um zu sagen, na, das geht jetzt gerade nicht. Mhm. Ja, aber.
Mhm. Ja, total. Genau.
Terminally unique. Der Satz dazu ist ja, aber.
Ja, es gibt auch so einen Spruch, an den ich gerade denken muss. Wenn es ist leicht, jemanden zu wecken, der schläft. Aber es ist unmöglich, jemanden zu wecken, der sich schlafend stellt. Und das ist es eben. Deswegen kann man den Leuten auch im Prinzip eigentlich nicht helfen, weil man kann niemandem was beibringen oder jemanden von irgendwas überzeugen, wovon er entschieden nicht vorhat, davon überzeugt zu werden. So, das geht nicht. Du kannst immer nur den Leuten helfen, die halt sich helfen lassen wollen und nicht die dafür kämpfen, dass sie halt in Ruhe gelassen werden damit. So, das ist halt verschwendete Lebensenergie. Und auch so, weiß ich, so Wahrheiten finden, ne? Also so seine eigene Abhängigkeit akzeptieren. Also das ist nichts, was einem von außen an einen herangetragen werden kann. Das findet man in sich selbst. So. Und weil es immer schon da ist und immer schon da gewesen ist. Und so eine Wahrheit zu erkennen, so eine Erkenntnis zu haben, so eine Epiphany, das ist immer nur so den letzten Schleier von dieser Wahrheit runterziehen und das angucken. Es ist nichts Neues. Es ist immer schon da gewesen. Es ist immer etwas, was darauf wartet, entdeckt zu werden. So. Deswegen kann man sich auch als Außenstehender komplett entspannen, weil man hat eh keinen Einfluss. Ne? Und wenn man gefunden werden will, also wenn so Content auch, so Inhalte wie ein Podcast oder Bücher oder so, wenn die Leute das finden wollen, dann finden sie das. Mhm. Man kann es nur bereitstellen, aber man kann nicht missionieren.
True. Ja, damit ist der Dry January jetzt beinahe vorbei.
Fast vorbei.
Einen Sonntag haben wir noch.
Mhm.
Schaltet auch dann wieder ein.
Kommt wieder.
Wird aufregend, wenn wir uns überlegt haben, was wir als Thema machen.
Ja, wir wissen es noch nicht. Wir nehmen Vorschläge an, immer Vorschläge annehmen.
Ah, das würde mich aber mal interessieren. Also wenn jemand jetzt den Dry January gemacht hat und unseren Podcast gut findet und neu eingestiegen ist, könnte die Person uns vielleicht mal schreiben. Vielleicht will die ja mit uns reden. Das fände ich interessant.
Ich fände es auch cool. Ihr könnt auch Sprachnachrichten hinterlassen. So Recap vom Dry January vielleicht, wenn ihr neu wart. Wie war es für euch? Trinkt ihr jetzt weiter oder nicht? Bleibt ihr jetzt dabei? Macht ihr jetzt ein Jahr? War das alles irgendwie blöd und überflüssig? Ja, diese ganzen, da würde ich gerne so ein paar, ich würde gerne so ein paar Leute, die sich für Normies halten, mal hören.
Ja, gut. Ja, schauen wir mal.
Ja, cool.
Okay. Dann schönen Sonntag.
Schönen Sonntag.
Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter, voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.